die Wienwahl. Ich nehme an, dass die SPÖ gewinnt, ganz einfach.
Wie die Wienwahl ausgeht, hoffentlich für die FPÖ.
Am kommenden Sonntag wird in Österreichs Hauptstadt gewählt. Und anders als in vielen Landesteilen ist es hier nicht die rechtsradikale FPÖ, die die Umfragen anführt, sondern die sozialdemokratische SPÖ.
Die vergangenen Wahlen generell, also nicht nur in Wien, sondern wenn man auch die Nationalratswahl bzw. die EU-Wahl ansieht, haben gezeigt, dass zwar die FPÖ grundsätzlich immer zulegen konnte, gleichzeitig aber durchaus die Kluft zwischen Stadt- und Landwählerschaft der Freiheitlichen größer wird.
Der FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Knepp setzt im Wiener Wahlkampf auf die altbekannten Rezepte seiner Partei. Stimmungsmache gegen Flüchtlinge, Einwanderer und Muslime. Aber parallel läuft in Wien auch ein Schattenwahlkampf.
Es gab nämlich einen diskret angesetzten Pressetermin für türkischstämmige Medien im Wiener Rathaus, ausgerichtet von der dortigen FPÖ. Und dort wurde eben auch ein türkischstämmiger Kandidat vorgestellt für die Wien-Wahl.
Offenbar versucht die FPÖ in Wien gezielt, Muslime und Migrantinnen und Migranten anzusprechen.
Man spielt durchaus unterschiedliche Botschaften eben an abgegrenzte Zielgruppen aus und versucht das jetzt nicht groß zu plakatieren, sondern dann in diesen Direktkanälen zu diesen Gruppen hin.
Und die Strategie, dass Rechtspopulisten um Menschen mit Migrationshintergrund werben, die gibt es nicht nur in Österreich.
Maximilian Krah, der versucht das jetzt plötzlich immer wieder und sagt zum Beispiel ganz viele nette Dinge über die Türkei oder geht zum Barber und lädt dazu Videos hoch und hofft offenkundig darauf, so die Wählerschaft der AfD zu vergrößern.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir auf den Wahlkampf in Wien. Wir fragen, warum die FPÖ dort plötzlich bei Muslimen und Menschen mit Migrationshintergrund auf Stimmenfang geht. Und ob die Strategie in anderen Ländern funktioniert.
Am Sonntag wählt Wien, also am 27. April. Und eigentlich kann man sagen, doppelt.
Das ist unsere Kollegin Katharina Mittelstädt, leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Bevor wir näher auf die Wahlstrategie der FPÖ eingehen, wollten wir von ihr wissen, worum es bei der Wahl am Sonntag überhaupt geht.
Es finden einerseits die Gemeinderatswahlen statt, aber auch die Bezirksvertretungswahlen.
Dazu muss man wissen, Wien ist nicht nur die Hauptstadt von Österreich, sondern auch ein eigenes Bundesland. Das ist bei Berlin, Hamburg und Bremen ja ähnlich. Deshalb wählt Wien am Sonntag Gemeinderäte, die dann auch gleichzeitig als Landtagsabgeordnete fungieren. Und auch die Vertretungen für die insgesamt 23 Wiener Bezirke.
Wer bei dieser Wahl auf Platz 1 landen wird, das ist schon jetzt klar. Man kennt ja das rote Wien auch über Österreichs Grenzen hinaus. Und wie es aussieht, werden die Sozialdemokraten weiterhin stärkste Partei bleiben.
Weit über Österreich hinaus ist die Stadt für ihren Sozial- und Gemeindebau bekannt. Und nicht nur in Umfragen ist Wien immer wieder die lebenswerteste Stadt, sondern auch sehr viele Menschen, sehr viele Wienerinnen und Wiener empfinden Wien als eigentlich grundsätzlich gut geführt.
Deshalb dürfte Michael Ludwig von der SPÖ auch nach der Wahl Bürgermeister bleiben. Was seine Erwartungen an das Wahlergebnis geht, da stapelt er vorsichtshalber aber schon mal eher tief.
In den letzten Jahren in den Ländern haben die Regierenden im Regelfall zwischen 3,5 und 10% verloren. Also von daher wünsche ich mir ein Ergebnis, das annähernd an das letzte herankommt. Es wäre ein großer Erfolg, wenn wir das letzte Ergebnis annähernd erreichen würden.
Ludwig bereitet im Interview im ORF offenbar schon den Weg, um ein kleines Minus als Erfolg verkaufen zu können. Laut dem Umfragetracker des Standard, der die letzten Umfrageergebnisse vor der Wahl erfasst hat, erreicht die SPÖ nämlich wohl so um die 39%.
Das ist ein wenig schlechteres Ergebnis als bei der Wahl 2020. Damals sind sie noch auf fast 42% gekommen.
Wer dagegen auf ein dickes Plus kommt, das ist die FPÖ.
Die FPÖ erlebt einen wahren Höhenflug, zumindest wenn man das mal ganz oberflächlich betrachtet. Bei der Wahl 2020 kam die FPÖ noch auf gerade mal 7%. Das war damals ein massiver Absturz. Jetzt werden hier rund 21% prognostiziert.
Warum die FPÖ bei der Wahl 2020 so abgestürzt ist, darüber sprechen wir gleich noch. Diesmal droht aber einer anderen Partei ein ziemlicher Einbruch.
Die ÖVP liegt bei rund 11%, was fast eine Halbierung bedeutet, zumindest in Mandaten.
Die ÖVP war bei der Wahl 2020 noch dank einem Kanzler Sebastian Kurz untypisch erfolgreich in Wien. Diesmal wird es damit aber nichts werden. Die liberalen Neos, die in den vergangenen 5 Jahren in Wien mitregiert haben, dürften dagegen wie auch die Grünen relativ ähnlich abschneiden wie bei der letzten Wahl.
Und dann treten noch mehrere kleine Listen an. Von denen ist vor allem die kommunistische KPÖ interessant, weil es die Mehrheitsverhältnisse beeinflussen könnte, wenn sie den Einzug schafft. Derzeit liegt die Partei bei 4%. Die Hürde für den Einzug in den Gemeinderat liegt bei 5%.
Und dann gibt es noch eine Wildcard im Wahlkampf.
Der HC Strache, der hat viel erlebt. Der war ganz oben, der ist ganz runtergefallen. Aber er ist älter, er ist reifer geworden und daher auch besser.
Ja, Sie haben richtig gehört. Das ist Heinz-Christian Strache, der hier in der dritten Person über sich selbst spricht. Der übers Ibiza-Video gestolperte Ex-FPÖ-Chef versucht bei der Wien-Wahl ein politisches Comeback. Mal wieder. Bislang hatte er damit allerdings keinen Erfolg. Und auch diesmal hat Strache praktisch keine Chance auf einen Einzug in den Gemeinderat. Sein Team HC Strache liegt in den Umfragen bei etwa 2%.
Faktisch ist das Team Strache eigentlich keine ernstzunehmende Konkurrenz für die FPÖ. Zumindest insofern, wenn es darum gehen würde, ob die Annäherungsweise an den Erfolg der FPÖ anschließen könnte oder ob es darum ginge, wer tatsächlich vorne liegt. Die Frage stellt sich nicht. Aber was natürlich schon ärgerlich für die FPÖ sein könnte, ist, dass natürlich Heinz-Christian Strache in einem ähnlichen Wählerpool fischt, wie es auch die FPÖ Wien tut. Und somit wird es wohl schon so sein, dass Heinz-Christian Strache der FPÖ ein paar Prozentpunkte abhanden kommen, die sie sonst vielleicht selbst verzeichnen hätte können.
So viel also mal zum Feld der kandidierenden Parteien. Interessant ist auch noch, warum Wien ausgerechnet jetzt wählt. Ordnungsgemäß wäre die Wahl nämlich erst im Herbst auf dem Plan gestanden.
Aber schon im Jänner gaben Wiens Bürgermeister, der SPÖ-Politiker Michael Ludwig, und Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr von den Neos, also den Liberalen, bekannt, dass die Wahl vorgezogen werden soll und eben am 27. April schon stattfindet.
Wir brauchen stabile Verhältnisse. Deshalb ist mir wichtig, dass wir noch vor dem Sommer eine Stadtregierung bilden können.
So lautet damals die offizielle Erklärung des Wiener Bürgermeisters. Aber sehr wahrscheinlich hatte der rote Stadtchef noch etwas anderes im Hinterkopf. Sie erinnern sich vielleicht, Ende Jänner ging es in der österreichischen Innenpolitik ja gerade so richtig rund. Eine Koalition aus FPÖ und ÖVP mit einem Kanzler Herbert Kickl war zum Greifen nah.
Bundespräsident van der Bellen hat am Mittag mit FPÖ-Chef Kickl gesprochen und ihn mit der Bildung einer Regierung beauftragt.
In Österreich hat die konservative ÖVP ihre Bereitschaft zu Koalitionsverhandlungen mit der rechten FPÖ bekräftigt, zugleich aber Bedingungen dafür genannt.
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und die SPÖ vor allem hatten sich erhofft, dass man durch Blau-Schwarz im Bund ein großes Thema für Wien bekommt, dass man gegen den Rechtsruck in Österreich kampagnisieren kann, dass man sich gegen Kickl und die Bundesregierung stellen kann und damit einen aufregenden Wahlkampf gestaltet.
Doch es kommt bekanntlich anders. Die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ scheitern doch noch. Und statt einem Kanzler Kickl bekommt Österreich eine Dreierkoalition. Beide Parteien, die in Wien regieren, also SPÖ und Neos, sitzen jetzt auch in der Bundesregierung, zusammen mit der Volkspartei.
Die große Frage ist jetzt, ob es der sehr mächtigen SPÖ in Wien trotzdem geholfen hat, die Wahl vorzuverlegen. Und schlussendlich beantworten lässt sich das natürlich nicht. Das ist Kaffeesudleserei. Aber man könnte die These aufstellen, dass es zumindest vielleicht nicht geschadet hat. Denn die neue Dreierkoalition auf Bundesebene ist gerade erst frisch angelobt, ist gerade erst ins Tun gekommen und aktuell ja womöglich noch beliebter, als wenn sie sich schon einige Monate lang womöglich dann irgendwann auch zu streiten begonnen hätte und der Zauber des Neuen verflogen ist.
Doch durch die fehlende Dramatik, das rote Wien gegen die rechte Bundesregierung, ist der Wahlkampf definitiv ruhiger ausgefallen als erwartet. Insgesamt, sagt unsere Kollegin, war er fast ein bisschen langweilig. Die großen Konfrontationen sind ausgeblieben.
Weil sich einige doch auch offensichtlich etwas zurückhalten in diesem Wahlkampf, den großen Herausforderer Michael Ludwig, den Bürgermeister, anzugreifen oder zumindest scharf anzugreifen.
Das liegt daran, dass fast alle Parteien darauf hoffen, vielleicht nach der Wahl von Michael Ludwig und der SPÖ als Juniorpartner in die Regierung geholt zu werden. Rechnerisch würde das sehr wahrscheinlich mit ÖVP, Neos, Grün und FPÖ passen. Wobei Michael Ludwig eine Koalition mit der Freiheitlichen Partei ausschließt.
Trotzdem, ein Faktor gibt dem Wahlkampf dann doch wieder ein wenig Würze, wenn auch keine sehr schmackhafte.
Dass de facto 3 von 7 der stadtweiten Spitzenkandidaten, die antreten, als Beschuldigte oder sogar Angeklagte geführt werden.
Diese Vorwürfe gegen Kandidaten bei der Wienwahl haben wir in unserem Schwester-Podcast Thema des Tages vom Standard schon genauer unter die Lupe genommen. Verlinken wir Ihnen in den Shownotes.
Die Politiker, die die Justiz da im Visier hat, die sind jedenfalls keine Unbekannten. Da ist neben dem Wien-Chef der ÖVP auch Heinz-Christian Strache. Gegen den wird seit Jahren wegen mutmaßlich veruntreuter Spesen ermittelt. Und dann ist da auch noch Dominik Knepp, der Spitzenkandidat der FPÖ. Auch dem wird vorgeworfen, dass er Parteigelder im großen Stil für private Zwecke ausgegeben haben soll.
Für die Freiheitliche Partei ist Wien ohnehin kein einfaches Pflaster. Vor 5 Jahren erreichte sie sogar nur 7% der Stimmen. Das hatte allerdings vor allem mit der Ibiza- und der Spesenaffäre rund um Heinz-Christian Strache zu tun, die teilweise ganz kurz davor erst publik wurde.
Nachdem die Koalition mit den Freiheitlichen auf Bundesebene geplatzt war, Heinz-Christian Strache, der langjährige Spitzenkandidat der FPÖ Wien, der auch immer von den Plakaten lachte, war plötzlich schwer beschädigt und trat noch dazu mit einer eigenen Liste schon damals gegen die FPÖ an, auch wenn er damit damals nicht erfolgreich war. Und somit war das eine absolute Ausnahmewahl für die FPÖ in Wien. Und der Absturz war massiv und in dieser Drastik doch auch überraschend.
Jetzt liegen die Freiheitlichen bei etwas über 20%. Das ist natürlich deutlich stärker als 2020, aber noch immer weit hinter den fast 29%, die sie bei der Nationalratswahl im letzten Herbst erzielen konnte. Großstädte mit sehr gemischten und tendenziell linkeren Wählergruppen sind für die FPÖ generell schwieriger als ländliche Regionen. Und diese Kluft wird auch immer größer.
Die vergangenen Wahlen generell, also nicht nur in Wien, sondern wenn man auch die Nationalratswahl bzw. die EU-Wahl ansieht, haben auch gezeigt, dass zwar die FPÖ grundsätzlich immer zulegen konnte, gleichzeitig aber durchaus die Kluft zwischen Stadt- und Landwählerschaft der Freiheitlichen größer wird.
Dass das Ergebnis der FPÖ in Wien nicht mit dem Bundestrend der Freiheitlichen mithalten kann, das liegt aber auch am Spitzenkandidaten der Wiener Partei.
Ja, was für eine Begrüßung, welch großartige Stimmung. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Bei der guten Stimmung, die wir verbreiten und bei dem Krawall, den wir auch machen, durch einen großen Applaus.
Also charismatischer Strahlemann, der jetzt quasi die Menschen in den Bann zieht, wie das damals dem Jörg Haider oder auch dem Heinz-Christian Strache gelungen ist. Das ist Dominik Knepp keiner.
Das ist unsere Kollegin Sandra Schieder vom Standard. Sie ist Innenpolitikredakteurin und verfolgt den Wahlkampf der Wiener FPÖ ganz genau mit. Ein besonderes Auge hat sie auf den blauen Spitzenkandidaten geworfen. Der kann offenbar in der Hauptstadt nicht so richtig überzeugen. Viele Wienerinnen und Wiener kennen den Spitzenkandidaten der Blauen nicht mal wirklich.
Ja, fehlt es ihm aus meiner Sicht schlichtweg an Profil. Und auch Brachial-Rhetoriker wie jetzt sein Bundesparteichef Herbert Kickl ist Knepp, der ja aus bürgerlichem Döblinger Haus stammt in Wien, auch keiner. Also ich würde sagen, seine Auftritte sind solide, er holt das FPÖ-Publikum auch ab, aber es wäre sicher auch mehr drinnen.
Außerdem machen Dominik Knepp auch die Ermittlungen zu schaffen, über die wir schon kurz gesprochen haben. Es gibt sogar noch weitere Vorwürfe gegen den Spitzenkandidaten. Nach der Wahlschlappe vor 5 Jahren hatte er nämlich versprochen, zukünftig auf Dienstwagen und Sicherheitspersonal verzichten zu wollen. Quasi so als Zeichen der Sparsamkeit.
Und gleichzeitig stellte sich aber jetzt durch Recherchen des Standard heraus, dass er Fahrten und Sicherheitsdienste von externen Unternehmen zugekauft hat.
Dominik Knepps Wahlkampf läuft also nicht ideal. Er agiert deshalb offenbar nach der Devise, Angriff ist die beste Verteidigung. In vielen Wahlkampfspots holt er gegen SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig aus.
Bürgermeister Ludwig verschenkt jedes Jahr 700 Millionen Euro Steuergelder an Nicht-Österreicher, die nie etwas geleistet haben. Dominik Knepp will diese 700 Millionen Euro dafür verwenden, die Wiener zu entlasten.
Sein Lieblingsthema sind dabei Migrantinnen und Migranten.
Also wenn es um das Ausländerthema geht, kann Knepp, der ja eigentlich auch kein Mann der ganz harschen Worte ist, auch ordentlich aufdrehen, auch wie sein Bundesparteichef.
Stimmungsmache gegen Einwanderer, Flüchtlinge oder Muslime, das sind ja seit Jahrzehnten die Kernthemen der FPÖ. Schon Jörg Haider, das FPÖ-Urgestein, hat in den 90ern mit Slogans wie Daham statt Islam oder Wien darf nicht Istanbul werden geworben. Und auch der spätere FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache forderte in Wahlkämpfen zum Beispiel sowas wie Pumerin statt Muezzin. Pumerin, das ist der Name einer Glocke im Stephansdom.
FPÖ-Chef Herbert Kickl setzt diese Rhetorik fort, spricht lautstark über Remigration, also massenhafte Abschiebungen, und hat sich schon für Verbote von islamischen Vereinen ausgesprochen. Der Wiener FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Knepp steht ihm da nichts nach.
Mir ist im Wahlkampf zum Beispiel aufgefallen, wie sehr vor allem Syrer und Afghanen laut seiner Meinung viel zu viel staatliche Geldleistungen in Anspruch nehmen würden. Er hat sie da quasi auch beschuldigt, dass sie schuld daran sind, für den Anstieg der Kriminalität in Wien verantwortlich zu sein.
Es ist eben genau die Rhetorik, die man von der FPÖ eben kennt. Allerdings gibt es auch Funktionäre in der Wiener FPÖ, die einen anderen Kurs fahren.
Auf Bildern, die bei Social Media kursieren, sieht man ältere Männer und Frauen mit Kopftuch an großen Tischen sitzen. Das Ambiente ist festlich. Weiße Tischdecken, rote Servietten, bunte Tulpen. Die Fotos kommen vom türkisch-islamischen Dachverband ATIP in Wien. Anfang März hat der Verein zum Fastenbrechen eingeladen. Musliminnen und Muslime in Wien feiern hier das Ende des Fastenmonats Ramadan.
Im Hintergrund sah man eine kleine Musikgruppe musizieren.
Das ist unser Kollege Oliver Dasgupta, Autor beim Standard und beim Spiegel. Er hat sich die Bilder genauer angeschaut, die später vom österreichischen Magazin Profil veröffentlicht wurden. Denn etwas ist bemerkenswert an den Fotos von der muslimischen Feier. Mittendrin sitzt ein Mann mit kurzem Haar und Anzug, der in der Menge gar nicht groß auffallen würde, wenn er nicht bekannt wäre im politischen Wien. Sein Name ist Leo Lugner.
Leo Lugner ist ein sehr schillernder Vertreter der FPÖ Wien.
Lugner ist seit einigen Jahren Mitglied der Freiheitlichen Partei und auch in den Medien sehr aktiv. Gerne lässt er sich zusammen mit seiner Frau fotografieren. Das ist die Tochter des verstorbenen österreichischen Society-Stars und Bauunternehmers Richard Lugner. Sie wissen schon, der mit den Opernball-Stargästen. Auf der Veranstaltung des muslimischen Vereins dagegen ist Leo Lugner aber allein zu sehen.
Der saß da inmitten dieses festlichen Rahmens.
Dass ein bekannter FPÖ-Politiker inmitten von feiernden Muslimen sitzt, anstatt sie zu beschimpfen, das kann man schon mal überraschend finden. Hinzu kommt noch, der Moscheeverband, der da zum Fastenbrechen eingeladen hat, ist nicht einfach irgendein Verein, sondern gilt als sehr umstritten.
Dort sollen sich türkische Nationalisten, also teilweise auch Rechtsextreme, tummeln. Es gibt eine Nähe auf jeden Fall zur Regierung und zum Apparat vom türkischen Präsidenten Erdogan.
Noch vor wenigen Monaten, im Wahlkampf 2024, hatte Herbert Kickl, der FPÖ-Parteichef, ein Verbot dieses Wiener ATIP-Vereins gefordert.
Was also macht Leo Lugner, der FPÖ-Funktionär, dort als Gast von ATIP? Er selber sagt, das hat geschäftliche Hintergründe gehabt, das sei eben keine Politik gewesen, man müsste das trennen.
Lugner betreibt auch ein Einkaufszentrum in Wien, die Lugner City, in der einige türkischstämmige Unternehmerinnen und Unternehmer Geschäfte haben. So begründet der FPÖ-Politiker seinen Besuch bei der Feierlichkeit. Die Partei selbst will sich zu dem Termin gar nicht äußern.
Einige Tage später sorgt dann aber gleich noch eine Veranstaltung für Schlagzeilen. Die FPÖ hat zu einem Pressetermin im Rathaus eingeladen. Und zwar ausschließlich Vertreter von türkischsprachigen Medien. Deutschsprachige Zeitungen und Sender erhalten keine Einladung. Dominik Knepp, der Wiener Spitzenkandidat, stellt bei dem Termin einen FPÖ-Kandidaten vor. Und zwar einen Mann mit türkischem Hintergrund.
Also dieser türkischstämmige Kandidat, der ist offensichtlich vorher schon durch seine Sympathien für Erdogan aufgefallen. Das ist ein Mann, der in Wiener Neustadt lebt und dort einen Goldhandel betreibt.
Über diesen Mann hatten Medien schon im Nationalratswahlkampf im Herbst berichtet, weil er damals das Konterfei von Herbert Kickl auf eine Schiebetür pinseln ließ und in seiner Community dazu aufrief, die FPÖ zu wählen.
Und das war damals schon sehr ungewöhnlich. Nun muss man allerdings unterscheiden. Zumindest soweit wir wissen, ging das damals nicht von der FPÖ aus, sondern das war die Initiative eines türkischstämmigen Kickl-Fans. Aber diesmal, muss man sagen, gibt es ganz unzweifelhaft eine aktive Rolle der FPÖ, die einfach diskret, unauffällig Microtargeting betreibt. Das heißt, die Zielgruppe von türkischstämmigen Österreicherinnen und Österreichern ansprechen möchte.
Microtargeting soll heißen, die FPÖ versucht, ohne damit zu viel Aufsehen zu erregen, gezielt neue Wählergruppen anzusprechen. Vor allem in Städten wie Wien, wo das Terrain für die FPÖ eben schwieriger ist als auf dem Land.
Ja, ich habe mich am Anfang gefragt, woher kommt diese Idee? Ist das wirklich alles ein Zufall oder was steckt dahinter? Momentan will ja niemand offen darüber reden, wie dieses Werben zustande kam oder ob das dann doch nur Zufall war oder die Initiative von Einzelpersonen aus der FPÖ.
Unser Kollege Oliver Dasgupta konnte aber dann doch zumindest im Hintergrund mit ein paar Funktionären reden, die aber nicht namentlich genannt werden wollen.
Und diese Menschen aus dem FPÖ-Kosmos haben gesagt, ja, wir müssen das halt so anerkennen, die Demografie verändert sich, die gehören sozusagen jetzt auch zum Stadtbild. Eigentlich ein sehr pragmatischer, progressiver Zugang für FPÖ-Verhältnisse.
Ob die Initiative von oben aus der Parteispitze kam oder ob es nur einzelne Mitglieder sind, die so denken, dazu herrscht allgemeines Schweigen.
Leider sagt Herr Kickl überhaupt nichts dazu, weder zu Leo Lugners Besuch noch zu diesem Schattenwahlkampf seiner Wiener Parteifreunde.
Aber dass die FPÖ eine Art Schattenwahlkampf führt, das beobachtet nicht nur unser Kollege.
Nun, das passiert tatsächlich und ist auch wirklich eine neue Entwicklung.
Hier hören Sie Thomas Hofer, Politikberater in Wien. Er sagt, dass die FPÖ versucht, einzelne Gruppen mit Migrationshintergrund anzusprechen. Das gibt es schon länger.
Vor allem aber jene mit quasi christlichem Hintergrund, also zum Beispiel aus der orthodoxen serbischen Community, auch andere Gruppen, die eben da einen ähnlichen Hintergrund haben.
Schon Heinz-Christian Strache ging als FPÖ-Chef aktiv in der serbischen Community auf Stimmenfang, ließ sich auf Balkanpartys zeigen und signalisierte Interesse der FPÖ an der Kosovo-Frage. Dass die Partei aber gezielt Muslime anspricht, das ist neu.
Es ist vom Weltbild her an sich durchaus nachvollziehbar, denn diejenigen, die quasi sagen, na, wie kann es sein, dass da unter Anführungszeichen, nicht meine Worte, jetzt irgendwelche Ausländer plötzlich die FPÖ wählen, die machen natürlich einen ähnlichen Fehler, wie man ihn durchaus der FPÖ-Wählerschaft vorhält, nämlich sie gehen aus von einer unglaublich homogenen Gruppe an Migrantinnen und Migranten.
Thomas Hofer sagt, wenn man sich das Weltbild vieler Menschen aus der türkischen Community in Österreich anschaut, dann gibt es da tatsächlich mitunter Gemeinsamkeiten mit der FPÖ. Ähnlich wie in Deutschland gibt es auch in der türkischstämmigen Gemeinschaft in Österreich eine große Gruppe, die tendenziell eher rechts und in der Mehrheit dem türkischen Präsidenten Erdogan zugeneigt ist. Bei der Türkeiwahl 2023 haben 72% der Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft in Österreich für Erdogan gestimmt. Und auch viele österreichische Staatsbürger mit türkischem Hintergrund unterstützen den Präsidenten. Ihnen sind Dinge wie ein konservatives Familienbild wichtig. Sie lehnen woke Themen wie LGBTQ, Abtreibungs- oder Frauenrechte ab. Und all das sind ja auch Themen, gegen die die FPÖ regelmäßig wettert.
In Wien leben ungefähr 66.000 Menschen, die in der Türkei geboren wurden. Hinzu kommen noch die Kinder und Enkelkinder von Einwanderern. Über das tatsächliche Wahlverhalten dieser Gruppe gibt es bisher kaum Daten, weil bei Wahlen nicht die ethnische Herkunft abgefragt wird. Man ging aber lange davon aus, dass Menschen mit Migrationshintergrund vor allem die SPÖ wählen, weil viele so aus klassischen Arbeitermilieus kommen. Allerdings gibt es in migrantischen Communities, ähnlich wie auch in anderen Bevölkerungsgruppen, seit Jahren einen Rechtsruck. Und damit wächst auch das Potenzial für rechtspopulistische Parteien wie die FPÖ.
Das beobachtet auch der türkische Publizist Birol Kilic, der in Wien lebt und das türkisch-deutschsprachige Medium Neue Heimatzeitung herausgibt. Auf Türkisch Yeni Vatan Gazetesi. Viele türkischstämmige Menschen seien mit der aktuellen Wiener Stadtregierung unzufrieden, sagt er.
Sie haben Probleme mit der Wiener Sicherheit und Arroganz der Macht der Politiker in dieser Stadt. Sie fühlen sich sogar in Wien verfolgt, gehackt und nicht sicher in diesem Stadt.
Gleichzeitig leben eben so viele Menschen mit türkischen Wurzeln, teilweise schon in dritter, vierter Generation in Österreich, dass es sich die FPÖ nicht mehr erlauben kann, sie zu ignorieren.
Weil Menschen aus der Türkei in Österreich seit 60 Jahren überall von Ärzten, Künstlerinnen, Arbeiter, Arbeiterinnen, Krankenschwestern, Journalisten, Autoren, Investoren bis hin zu Taxifahrer oder Holdinginhaber für das Land Österreich arbeiten. Und das ist gut so.
Dass die FPÖ diese Wählerinnen und Wähler erreichen will, ist auch für den Politikberater Thomas Hofer erstmal ein logischer Schluss.
Also das hat dann schon einen gewissen Sinn, aber es ist natürlich tatsächlich ein Stilbruch.
Denn der Islam war und bleibt ja eines der zentralen Feindbilder für die FPÖ. Und für viele Stammwähler ist dieses Feindbild weiterhin sehr wichtig. Deshalb versucht die Partei, Muslime eher verdeckt anzusprechen. Also Microtargeting eben.
Man spielt durchaus unterschiedliche Botschaften eben an abgegrenzte Zielgruppen aus und versucht das jetzt nicht groß zu plakatieren, sondern dann in diesen Direktkanälen zu diesen Gruppen hin.
Dass der Besuch des FPÖ-Funktionärs Leo Lugner beim Fastenbrechen in den Medien so hohe Wellen geschlagen hat, das war also eher nicht im Sinne der Partei.
Das hat natürlich einiges an Gefahrenpotenzial gebracht für die FPÖ. Warum? Weil eben einige Angestammte, die mit dieser Linie, mit dieser Zuspitzung so gar nicht können, vielleicht demobilisiert werden.
Stammwähler, die die völkische Kernideologie der FPÖ teilen, könnte es eher abschrecken, wenn plötzlich Muslime umworben werden. Im Wiener Wahlkampf könnte das womöglich dazu führen, dass sie dann im Zweifel ihre Stimmen doch Heinz-Christian Strache geben. Der hat das Buhlen seiner Ex-Partei um muslimische Stimmen gleich heftig kritisiert. Oder FPÖ-WählerInnen gehen dann einfach gar nicht zur Wahl, weil ihnen dieser pro-migrantische Kurs nicht gefällt.
Ob die Strategie also aufgeht oder nach hinten losgeht, das ist bislang noch offen. Allerdings ist die FPÖ nicht die einzige rechtspopulistische Partei, die versucht, Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen.
Also die AfD hat da so ein paar kleinere Wellen durchlebt.
Unsere Kollegin Ann-Kathrin Müller vom Spiegel beobachtet seit Jahren die AfD in Deutschland. Auch die versucht seit einiger Zeit immer mal wieder in migrantischen Milieus auf Stimmenfang zu gehen.
Erst hat sie sich gar nicht darum bemüht. Dann gab es einen Verein, maßgeblich von Mitgliedern aus Hessen gegründet, der innerhalb der Partei quasi ist, wo ein paar wenige Mitglieder drin sind.
Der Verein heißt Mit Migrationshintergrund für Deutschland und wurde im Jahr 2023 gegründet. Ziel ist es laut Satzung, Menschen mit Migrationshintergrund für eine Mitarbeit bei oder Unterstützung für die AfD zu begeistern.
Vergangenes Jahr gab es dann für die Partei in der Stadt Münster einen wichtigen Gerichtstermin. Das Oberverwaltungsgericht hat darüber verhandelt, ob der deutsche Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen darf. Und zu diesem Termin hat die Partei damals Mitglieder dieses Vereins eingeladen. Das Ziel? Man wollte den Richtern zeigen, wir sind gar nicht so rechtsextrem und ausländerfeindlich, wie alle sagen, denn wir haben ja sogar Parteimitglieder mit Migrationshintergrund.
Viele fanden den Verein in der AfD vorher komisch und unpassend irgendwie oder hatten Sorge, dass das bei der Kernwählerschaft ein Problem ist. Bei diesem Gerichtstermin war das offensichtlich dann plötzlich okay, so als strategisches Mittel.
Migrantische Menschen anzusprechen hat für die AfD also einerseits den Zweck, das eigene Image bei Bedarf aufzupolieren. Andererseits versuchen aber einige in der Partei auch, ähnlich wie die FPÖ, gezielt Migranten als potenzielle Wähler anzusprechen. Das bekannteste Beispiel ist der AfD-Politiker Maximilian Krah. Der ist auf Social Media, vor allem auf TikTok, sehr aktiv.
Und sagt zum Beispiel ganz viele nette Dinge über die Türkei oder geht zum Barber und lädt dazu Videos hoch und hofft offenkundig darauf, so die Wählerschaft der AfD zu vergrößern.
Hast du was gegen Ausländer?
Wir haben seit 2013 8 Millionen reinbekommen, von denen immer noch viele nicht arbeiten und keinen Bock auf Arbeiten haben. Gegen die habe ich was.
In diesem TikTok-Video sieht man Krah zum Beispiel beim Besuch eines Barbershops. Ein Mann mit langem, dunklen Bart rasiert den AfD-Politiker und stellt ihm nebenbei Fragen.
Wie stehst du zum Islam?
Ich mag Leute, die eine Religion haben. Aber ich mag nicht, wenn man anfängt, seine Religion dazu zu benutzen, um andere Leute in die Luft zu sprengen.
Du hast Präsident Erdogan gelobt. Wieso?
Ich vergleiche die Türkei vor Erdogan mit jetzt. Da muss ich sagen, eine großartige Entwicklung. Der Mann hat eigentlich fast alles richtig gemacht.
Solche Kampagnen, die ganz offensichtlich muslimische Wähler ansprechen sollen, findet man dann nicht in den Hauptkanälen der AfD. Sie laufen eher verdeckt.
Eben in so TikTok-Videos oder indem man das in Reden so ein bisschen einpflicht, dass man eben versucht, unterschiedliche Gruppen von Menschen mit Migrationshintergrund aufzumachen.
Denn im Grunde ist es natürlich ein Widerspruch, wenn die AfD einerseits Muslime und Einwanderer ansprechen will, andererseits aber groß mit dem Begriff Remigration wirbt. Ein Konzept, das die rechtsextreme identitäre Bewegung rund um Martin Sellner geprägt hat und bei dem es im Kern um millionenfache Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund geht.
Man hat diesen rechtsextremen Kampfbegriff genommen, man hat ihn sozusagen versucht, so ganz leicht umzudefinieren und dann hat man ihn aber für sich entdeckt. Man hat ihn im Landtagswahlkampf nach vorne, man hat ihn groß auf Plakate gedruckt, man hat im Bundestagswahlkampf gesehen, wie Alice Weidel als Spitzenkandidatin den Begriff für sich genutzt hat.
Nachdem das Medium Korrektiv über ein Geheimtreffen in Potsdam berichtet hatte, bei dem Martin Sellner und auch Politiker der AfD waren, hatte sich die Partei kurzzeitig von dem Begriff distanziert. Heute wirbt sie offensiv damit.
Und wenn die Kernbotschaft der AfD inzwischen aber Remigration ist, den sie ausfüllen mit millionenfacher Abschiebung, was ein Versprechen sei und so, dann ist es eben schwierig, gleichzeitig zu sagen, aber du und du und du, seid sicher, ihr seid nicht dabei, ihr dürft uns wählen und bitte, bitte helft uns bei diesem Plan, dann andere zu remigrieren.
Diesen Widerspruch versucht die Partei damit aufzulösen, dass sie verschiedene Gruppen mit Migrationshintergrund gegeneinander ausspielt.
Entweder zwischen bestimmten Regionen und vielleicht kulturellen Differenzen ist es vor allen Dingen eben diese Erzählung der AfD, wenn du lange hier bist, wenn du viel arbeitest, wenn du dich assimilierst, das geht ja bei der AfD nicht um Integration, sondern um Assimilation, also um so deutsch werden wie möglich sozusagen, dann nehmen wir dich auf und dann werden wir dich verschonen.
Die Neuen dagegen, so ist die Botschaft, die sind das eigentliche Problem, denn die nehmen den Alten, die schon längst hier sind, etwas weg.
Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, dass tatsächlich auch viel geglaubt wird in der migrantischen Community, dass die Neuen, in Anführungszeichen, diese 2015, dass die es viel leichter hätten, als die davor kamen.
Ob die Strategie der AfD allerdings aufgeht, ob das gezielte Ansprechen dazu führt, dass tatsächlich mehr Menschen mit Migrationshintergrund die AfD auch wählen, dazu gibt es auch in Deutschland kaum Zahlen. Bei der Bundestagswahl im Februar wurde zumindest das Wahlverhalten von Muslimen erfasst. Demnach stimmten die allermeisten mit 29% für die Linkspartei. 6% haben für die AfD gestimmt. Wenn man sich auf Social Media umschaut, dann sieht man, dass die Haltung zur AfD innerhalb migrantischer Communities gespalten ist.
Wir sehen eben gewisse Videos, wo gerade junge Männer mit muslimischem Hintergrund für die AfD eintreten oder werben, dass es dann eine Debatte vielleicht in den Kommentaren gibt, die Leute sagen, hey, bist du verrückt, die wollen dich doch loswerden. Und dann kommt aber eher die Antwort, nee, mich doch nicht. Da gibt es sozusagen in der Community selbst einen Diskurs, Leute, die sagen, wie gefährlich die AfD ist, versus die, die sagen, nee, die machen unser Land wieder so wie das, wo meine Eltern hingekommen sind oder so.
Und auch innerhalb der AfD ist umstritten, wie sinnvoll gezielte Kampagnen für Migrantinnen und Migranten sind.
Ja, in der AfD sieht man das insgesamt schon eher kritisch, beziehungsweise weiß noch nicht so ganz, wie man das geschickt macht, ohne eben die Stammwählerschaft ja zu verscheuchen quasi oder für Unruhe zu sorgen.
Unter den Postings von Maximilian Graf finden sich jedenfalls reihenweise Kommentare von AfD-AnhängerInnen, die das direkte Ansprechen von Muslimen irritiert.
Es gibt schon sehr, sehr viele, denen eben sehr wichtig ist, das weiße Deutschland, ohne dass sie es so nennen würden, da sind sie geschickter, aber das nach vorne zu stellen. Und da haben sie Sorge, dass sich sozusagen diese Botschaft so ein bisschen vermischen könnte.
Auch die FPÖ in Österreich versucht, verschiedene Gruppen mit Migrationshintergrund gegeneinander auszuspielen.
Mein Name ist Christopher, ich habe türkische Wurzeln und ich werde dieses Jahr bei der Nationalratswahl die FPÖ wählen.
Dieses Video wurde im Nationalratswahlkampf auf der Facebook-Seite von Herbert Kickl veröffentlicht. Man sieht einen jungen Mann, der darüber spricht, wie gefährlich es angeblich in Wien geworden sei.
Und mir ist vor allem auch sehr, sehr wichtig, da ich auch türkische Wurzeln habe, dass die Einheimischen in diesem Land besser behandelt werden als zum Beispiel jetzt Ausländer. Weil letztendlich zum Beispiel Flüchtlinge kommen in dieses Land, weil sie von uns etwas wollen, nicht, dass wir von ihnen was wollen. Und die müssen sich anpassen. Es heißt nicht umsonst, zuerst integriere dich, dann präsentiere dich.
Wir gegen die, gute gegen schlechte Migranten, das scheint die Taktik zu sein. Aber auch in der FPÖ ist man offenbar gespalten darüber, ob diese Strategie die richtige ist. Es gibt im Prinzip zwei Denkschulen in der Partei. Die eine ist eher pragmatisch, akzeptiert den demografischen Wandel durch Zuwanderung und will sich neuen Wählergruppen öffnen.
Auf der anderen Seite gibt es einfach auch Menschen aus der FPÖ-Kernwählerschaft, die sehr irritiert sind und die auch abgeturnt sind und die sich irgendwie betrogen fühlen.
Denn wie unser Kollege Oliver Dasgupta sagt, die rassistischen Grundlagen in der FPÖ sind einfach sehr stark und haben auch Bindewirkung.
Und wenn das natürlich aufgebrochen wird, dann wird es sehr, sehr schwierig, manche zu halten.
Es gibt aber auch ein Land, das zeigt, wie erfolgreich das Werben um Migranten durch Rechtspopulisten sein kann. Und das sind die USA.
Dort sehen Sie natürlich, dass ein gewisser Donald Trump jetzt nicht die Mehrheit gewonnen hat in gewissen, zum Beispiel migrantischen Milieus, aber diesen doch sehr, sehr hohen, sehr, sehr großen Gap, der immer wieder zugunsten der Demokraten feststellbar war, in vielen Wahlgängen, mitunter deutlich geschlossen hat.
Der Politikberater Thomas Hofer meint, die Demokraten in den USA haben den Fehler gemacht, zu lange zu glauben, dass ihnen die Stimmen von Latinos oder Afroamerikanern ohnehin sicher sind, ohne dass sie viel dafür tun müssen. Trumps Wahlkampfteam dagegen hat die Menschen aus den Communities mit gezielten Botschaften angesprochen, über die Themen, die ihnen eben wichtig sind. Also zum Beispiel die Angst vor Preissteigerungen, vor Kriminalität oder auch die Ablehnung von einem zunehmend liberalen Familien- und Gesellschaftsbild.
In den Vereinigten Staaten hat man ganz klar gesehen, dass die Strategie von Trump da durchaus aufgegangen ist. Also da waren sich die Demokraten deutlich zu sicher, dass sie diese Zielgruppen eh haben, denn wohin sollen die denn ausweichen? Und haben übersehen, mit welcher argumentativen Kette quasi da Donald Trump und die Seinen ans Werk gegangen sind.
Hofer glaubt, dass etwas Ähnliches durchaus auch in Deutschland oder Österreich passieren kann. Und dass die Parteien der Mitte nicht den Fehler machen dürfen, zu glauben, Menschen aus migrantischen Communities würden sie wählen, nur weil sie gegen Fremdenhass oder Rassismus auftreten.
Grundsätzlich, glaube ich, braucht es da mehr als das, nämlich schon ein grundsätzliches Verständnis eben, wie funktionieren diese Zielgruppen, welche Themen bewegen sie und das auf ein Thema zu reduzieren und zu sagen, na, die haben ja Migrationshintergrund, also müssen sie quasi eh gegen die FPÖ sein, das ist schon deutlich zu wenig.
Ob es der FPÖ gelingt, neue migrantische Wählergruppen zu erschließen, das wissen wir frühestens nach der Wien-Wahl. Aber selbst wenn nicht, dann könnte die Partei trotzdem etwas davon haben, beispielsweise einen türkischen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Etwas, in dem auch ihre deutsche Schwesterpartei, die AfD, sehr erfolgreich ist.
Ja, generell ist die AfD einfach eine Partei, die es sehr geschickt schafft, Feigenblätter für sich einzusetzen. Wir sehen das eben bei der migrantischen Community, wenn man dann eben einzelne AfD-Funktionäre hat, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben.
Ein anderes Beispiel für so ein Feigenblatt ist die Vorsitzende der AfD, Alice Weidel. Eine lesbische Frau, deren Ehepartnerin aus Sri Lanka kommt.
Also Alice Weidel ist das perfekte Feigenblatt für die Partei. Wenn wir jetzt sagen wollen, die AfD ist eine frauenfeindliche Partei oder eine homophobe Partei, dann kann die AfD immer sagen, nein, wir haben Alice Weidel, das ist eine Frau und die ist auch noch lesbisch und die ist unsere Spitzenkandidatin gewesen und so. Was wollt ihr denn?
Genau so kann die FPÖ auch Kandidaten mit Migrationshintergrund oder Besuche bei muslimischen Feierlichkeiten nutzen, um, wenn mal wieder der nächste rassistische oder antisemitische Einzelfall daherkommt, zu sagen, schaut her. So schlimm sind wir doch gar nicht.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Und noch ein Hinweis an dieser Stelle. Wir wollten uns nochmal bedanken bei allen Hörerinnen und Hörern, die unsere Umfrage vor einigen Wochen ausgefüllt haben. Vielen, vielen Dank für die sehr vielen netten Kommentare, die Hinweise, die Themenideen. Wir haben uns das alles sehr genau angeschaut und uns sehr gefreut. Und es hilft uns auch, den Podcast weiterzuentwickeln und auf genau die Themen zu setzen, die Sie interessieren. Wenn Ihnen der Podcast so gut gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie uns folgen, weiterempfehlen und uns gerne auch gute Bewertungen dalassen.
Und noch ein Tipp, wenn Ihnen Inside Austria als Podcast gefällt, es gibt auch einen Newsletter Inside Austria von Standard und Spiegel, in dem es ebenfalls jede Woche um Österreich-relevante Themen geht. Also gerne auch den abonnieren und falls Sie Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast haben, wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 1 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Benjamin Braden und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Wir sagen Tschüss
und Baba.